Liebe Gemeinde, wer ist wirklich gläubig? Das ist unser Thema heute Morgen. Und wenn das die Vertreter der Political Correctness hören würden, also dieser selbsternannten Gedankenpolizei in unserem Lande, die vorschreiben wollen, was man sagen darf und was nicht, dann kann man sich vorstellen, wie der erhobene Zeigefinger gleich rauskommt. Das ist schon eine anmaßende Frage, wer ist wirklich gläubig? Wollt ihr das entscheiden? Wollt ihr behaupten, dass es richtige und falsche Gläubige gibt? Richtigen Glauben und falschen Glauben? Bloß keine Diskriminierung. Das ist ja auch so ein politischer Knüppel geworden, dieses Wort Diskriminierung, mit dem man gut manipulieren kann. Wenn mir eine Meinung aus ideologischen Gründen nicht passt, erkläre ich sie flugs zur Diskriminierung. So schnell geht das. Was heißt Diskriminierung ursprünglich? Ich habe das in einem Fremdwörterlexikon mal nachgeschlagen. Und da steht Herabwürdigung. Das ist Diskriminierung. Herabwürdigung. Also, dass ich jemanden beleidige, dass ich ihn fertig mache, dass ich ihm Unrecht tue. Das ist Diskriminierung. Gegen persönliche Beleidigungen konnte und kann man sich schon immer juristisch verteidigen. Dazu braucht es kein Antidiskriminierungsgesetz. In unserer Gesellschaft wächst aber langsam die Gefahr heran, dass man bestimmte unbequeme Meinungen und Überzeugungen auf den Index setzt und dann als Diskriminierung das bezeichnet, was den Meinungsmachern nicht passt. Man darf zwar sagen, wer die Schöpfung ernst nimmt, also wer davon ausgeht, dass ein persönlicher Gott die Welt erschaffen hat, der ist eine Gefahr für die Wissenschaft. Das darf man sagen. Aber darf man auch sagen, wer Homosexualität als Lebensstil propagiert, der steht im Widerspruch zum Gebot der Bibel? Darf man das auch sagen? Kein anderer als der Schriftsteller Salman Rushdie, der bekanntlich von fanatischen Fans wegen seiner Bücher mit dem Tod bedroht wird, sieht auch im Westen die Meinungsfreiheit gefährdet. Bei einem Auftritt neulich vor der Schwedischen Akademie, die Zeit berichtete darüber, mahnte Rushdie, er sagte, früher hieß Respekt, dass ich dich ernst nehme, auch wenn ich nicht deiner Meinung bin. Das hieß früher Respekt. Wenn ich heute eine Meinung nicht teile oder sogar mit Argumenten bekämpfe, dann wird mir vorgeworfen, ich verweigere dem anderen Respekt. Wer so argumentiert, sagt Rushdie, will das freie Wort verbieten. Sehr bedenkenswertes Zitat. Als Christen haben wir natürlich die Verantwortung, gegen jede echte Diskriminierung unsere Stimme zu erheben. Das heißt, wo in unserem Umfeld ein Mensch herabgewürdigt wird, beleidigt wird, bedrängt wird, da müssen wir ihn verteidigen, ganz gleich welchen Glauben er hat. Das ist unsere Christenpflicht, dass wir gegen jede echte Diskriminierung sind. Aber ebenfalls entschieden wollen wir als Christen für die Meinungsfreiheit unsere Stimme erheben und uns einsetzen. Für das freie Wort, wie Rushdie sagt. Und darum stehen wir zu dieser Frage, wer ist wirklich gläubig? Neulich in einer Diskussionsrunde im Fernsehen, da wurde ein Schauspieler interviewt, der aus einer türkischen Familie stammt, schon früh nach Deutschland kam und in einem bayerischen Internat zur Schule ging. Und er sagte, obwohl ich aus einem türkischen Hintergrund komme, also muslimisch bin, war ich als Schüler sogar Ministrant bei den Katholiken. Heute glaube ich nur noch an Gott. Und die Botschaft, die er damit ausbreiten wollte, war die, der ganze Streit um den richtigen Glauben ist überflüssig. Er ist längst überholt. Heute glaube ich nur noch an Gott, sagte er. Hauptsache, man glaubt irgendwie an Gott. Und leider hat keiner in der Runde ihn gefragt, wen meinen Sie eigentlich mit Gott? Wer ist das? Welcher Gott soll das sein? Wenn wir so fragen, wer ist wirklich gläubig? Wenn wir so fragen, dann ist unser Maßstab dafür die Bibel. Und da sehen wir dann, dass diese Frage auch schon in der jungen christlichen Gemeinde ganz heiß diskutiert wurde. Auch die frühe Gemeinde war, trotz aller Begeisterung, die es da natürlich auch gab, kein einziges großes Freudenfest. Auch da gab es keine ungetrübte Harmonie, da gab es auch heftige Konflikte und schwierige Klippen, die man überwinden musste. Und ein Hauptstreitpunkt während der ersten Jahre, ein Streitpunkt, der immer wieder hochkam, war das Verhältnis zwischen den Heiden und den Juden. Zwischen den Heidenchristen und den Judenchristen. Nun, auf den ersten Blick ist dieser Konflikt für uns nicht so nachvollziehbar, aber auf den zweiten werden wir merken, dass die Frage, die dahinter steht, auch uns betrifft. Nämlich die Frage heißt, wer gehört dazu zur Gemeinde Jesu? Wer gehört dazu? Wer ist dabei? Vielleicht kann es auch unter uns eine unbegründete Ablehnung von Menschen geben. Vielleicht kann es passieren, dass wir bestimmte Mauern hochziehen und Zäune aufrichten, die Gott längst eingerissen hat. Durch bestimmte Traditionen, die wir einfach nicht aufgeben wollen, durch unseren Hochmut, dass wir Mauern aufbauen durch unsere Verbissenheit oder auch dadurch, dass wir bestimmte Leute bevorzugen und andere benachteiligen. Wie schnell kann das passieren, auch unter uns? Und darum müssen wir auch mal wieder fragen, wer gehört dazu zur Gemeinde Jesu? Der Predigttext heute Morgen führt uns hinein in eine strategische Situation. Es stehen Entscheidungen an in der Gemeinde Jesu. Und dazu müssen wir wissen, um das zu verstehen, die erste Gemeinde bestand zum allergrößten Teil aus Judenchristen. Ist ja klar. Die ersten Jünger waren Juden. Jesus war von seiner Herkunft ein Jude. Die ersten, unter denen die christlichen Missionare predigten, waren Juden. Und so bestand die christliche Gemeinde am Anfang vor allem aus Juden. Und für viele von denen war eines ganz selbstverständlich. Sie dachten, wer richtig Christ werden will, wer richtig gläubig sein will, der muss zuvor auch dem Judentum beitreten. Der muss sich beschneiden lassen, der muss sich an die jüdischen Speisegesetze halten. Das war den Juden besonders wichtig, die Tischgemeinschaft, das hatte eine religiöse Dimension. Das war für sie ganz entscheidend. Und diesen Christen, denen war schon klar, Jesus ist der einzige Retter. Denen war schon klar, Jesus starb am Kreuz für unsere Schuld. Und nur wer ihm glaubt, kommt in den Himmel. Und trotzdem haben viele gedacht, wer richtig gläubig sein will, der muss sich auch wenigstens so an die wichtigsten jüdischen Gebote und Gepflogenheiten halten. Das war die Situation. Und irgendwie war da bei manchem so eine gewisse Hemmung, auch auf die Heiden zuzugehen. Eine Hemmung. Klar, Jesus hatte ihnen gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein bis an die Enden der Erde. Kurz vor Himmelfahrt hat er ihnen das ja deutlichst gesagt. Und doch war da bei manchem wie eine angezogene Handbremse gegenüber den Heiden, wenn man das so sagen will. Das bremst auch den Missionseifer, bis Gott seiner Gemeinde so etwas wie einen kräftigen Schubs gibt. Das war nötig. Und auch bei uns kann es solche angezogene Handbremsen gegenüber fremden Menschen geben. Vielleicht, weil sie eine andere Kultur mitbringen. Vielleicht, weil sie uns von der Art, in der sie sich ausdrücken und verhalten, einfach ungewohnt und unbekannt sind. Das kann schnell passieren. Und dass wir dann Abstand nehmen, dass wir dann nicht so richtig auf sie zugehen, dass wir ihnen nicht nachgehen. Da müssen wir immer wieder darauf achten, dass Gott unsere Handbremsen löst. Und wir hatten gesehen, kurz vor der Adventszeit hatten wir das letzte Mal ja über die Apostelgeschichte gepredigt, wie das dort passiert war, wie Gott die Handbremse gelöst hat. Petrus ist gerade in Joppe, in der Hafenstadt, heute Haifa, 50 Kilometer nordwestlich von Jerusalem. Er hilft mit beim Gemeindebau und da schickt ihm Gott, während er betet, eine seltsame Vision. Sie können das nochmal nachlesen in Apostelgeschichte 10. Wir werden es heute auch in unserem Text wiederfinden. Gott lässt in einem Laken, in einer Art Bettlaken, verschiedene Tiere herunterfahren, die Petrus in dieser Vision sieht. Und Gott gibt ihm den Befehl durch eine Stimme, schlachte und iss. Ganz erstaunlich. Vier Füße, also Landtiere, Kriechtiere, Vögel, da müssen typisch unreine Tiere auch darunter gewesen sein, wie der Text deutlich macht. Und Petrus reagiert völlig geschockt wie ein typischer frommer Jude. Er verweist auf die jüdischen Speisegebote. Eigentlich hatte ja Jesus diese Speisegebote schon aufgehoben. Das hätte Petrus eigentlich wissen müssen. In Markus 7, Vers 19 steht ein Zitat von Jesus und da heißt es dann, damit erklärte er alle Speisen für rein. Er hat gesagt, jetzt bin ich da. Bisher war es nötig, dieses jüdische Speisegebot, jetzt ist es aufgehoben. Er erklärte alle Speisen für rein. Das hätte Petrus eigentlich wissen müssen. Aber er hängt noch sehr stark an seinen alten, vertrauten Traditionen und Gewohnheiten, die sich eben manchmal auch als Grenzen erweisen und als Zäune. Und Gott gibt ihm jetzt diese Vision. Schlachte und iss. Denk dran, Petrus. Es ist eine neue Epoche angebrochen, ein neues Kapitel aufgeschlagen. Und am nächsten Tag stehen dann unten an der Tür fremde Männer. Es sind Boten des römischen Hauptmanns Cornelius, das ist ein Heide, der sucht die Wahrheit, er sucht den wahren Glauben, er sucht den lebendigen Gott, dieser Cornelius. Und er sagt, der Petrus soll zu ihm kommen. Der soll nach Caesarea kommen, von Joppe nach Caesarea, nochmal 50 Kilometer weiter nördlich an der Mittelmeerküste hoch. Das ist der Ruf. Und jetzt versteht Petrus auch, warum Gott ihm diese Vision geschickt hat. Jetzt wird ihm das klar. Gott wollte ihn vorbereiten auf das Anliegen dieser Männer, die ihn zum Cornelius nach Caesarea bringen wollen. Zu diesem Heiden. Da wäre er früher als frommer Jude gar nicht in dessen Haus gegangen. Und Petrus geht mit, er nimmt noch 3 Mitarbeiter von sich mit und folgt diesen Leuten des Cornelius. Und als er da ankommt, dann merkt er, der Cornelius ist schon ganz aufgeregt. Der hat seine ganzen Bekannten zusammengetrommelt und er erwartet jetzt, dass Petrus zu ihnen spricht. Und Petrus betritt das Haus dieses Heiden und dann hält er dort in diesem Haus eine zupackende evangelistische Predigt. Und er macht deutlich, wer Jesus ist. Jesus, der Sohn Gottes. Jesus, der am Kreuz für unsere Schuld starb. Jesus, der den Tod überwunden hat und auferstanden ist. Jesus, der lebt und der jetzt der einzige Weg zu Gott ist und der jeden zur Umkehr ruft und zum Glauben. Glaube an Jesus. Und so schließt Petrus diese Predigt dort im Haus des Cornelius. Also man muss nicht nur in einer Kirche predigen oder in einem Gemeindezentrum. Man kann auch im Haus predigen, auch im Haus eines Heiden kann man predigen, wie Petrus das macht. Wir können überall das Evangelium verkünden, ob in der Straßenbahn oder an der Werkbank oder im Unihörsaal oder im Treppenhaus. Petrus verkündigt das Evangelium dort eben in diesem Haus des Heiden Cornelius. Und dann schließt er mit einer Aufforderung zur Bekehrung, zur Umkehr, zum Glauben. Vers 43. Alle, die an ihn glauben, empfangen Vergebung der Sünden. Und als er fertig ist, da passiert etwas ganz Unerwartetes. Da passiert etwas, womit Petrus selbst nicht gerechnet hat, nie im Leben. Und das beginnt unser Text. Vers 44, Apostelgeschichte 10. Sie haben das vor sich. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Jesus gekommen waren, also die Juden, die Christen geworden waren, die auch zu Jesus gefunden hatten, die entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten, dass die in Zungen redeten, das heißt in fremden Sprachen, die sie nicht gelernt hatten. Und Gott in diesen Sprachen hochpriesen, das Lob Gottes haben sie geredet. Da antwortete Petrus, kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, ebenso wie wir Juden? Und er befahl sie zu taufen in dem Namen Jesu Christi. Da baten sie noch einige Tage da zu bleiben in Caesarea. Es kam aber den Aposteln und Brüdern in Judäa zu Ohren, dass auch die Heiden Gottes Wort angenommen hatten. Soweit erstmal. Das sind seltsame Ereignisse, die sich da am Ende der Predigt zutragen. Die Zuhörer reden plötzlich in fremden Sprachen. Was das bedeutet, hat Lukas in Apostelgeschichte 2 schon erläutert, wo das auch mal passiert war. Das heißt, sie reden plötzlich in Fremdsprachen, die sie nicht gelernt haben. Und so machen das diese Heiden jetzt auch. Das ist ganz erstaunlich. Und Petrus schließt daraus, hallo, diese Leute werden jetzt also auch von Gott mit dem Heiligen Geist ausgestattet. Das ist das Zeichen gewesen. Was sie hören, was sie sehen, diese Fremdsprachen, das ist nur das äußere Phänomen. Und das erinnert Petrus an Pfingsten, einige Monate vorher, wo die Jünger etwas ganz, ganz Ähnliches erlebt hatten. Und Petrus erfasst ganz schnell, was das bedeuten soll. Er merkt, Menschenskinder, auch auf die Heiden ist jetzt die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden, Vers 45 am Ende. Und nochmal in Vers 47 wird es gesagt, sie haben auch den Heiligen Geist empfangen. Das heißt, Jesus ist jetzt auch in ihrem Leben durch seinen Heiligen Geist. Er hat jetzt auch seine Hand auf ihr Leben gelegt. Er wirkt jetzt durch seinen Heiligen Geist in ihrem Herzen. Er lässt sie das Wort Gottes verstehen. Er ermutigt sie, für ihn Zeugnis zu geben. Er schenkt ihnen, dass der Glaube besteht und wächst und vertieft wird. Gott ist jetzt höchstpersönlich im Leben dieser Menschen durch seinen Heiligen Geist angekommen. Und der Heilige Geist wirkt an uns. Er schärft unser Gewissen. Er macht uns die Bibel lieb. Er lässt uns im Glauben wachsen. Er bindet uns an Jesus. Und er macht Jesus groß. Und damit ist auch klar, sie sind wirklich gläubig geworden, diese Heiden. Das steht hier nicht so auf den ersten Blick. Aber Jesus hatte ja selbst gesagt, den Heiligen Geist, Johannes 7, Vers 39, den Heiligen Geist empfangen die, die an ihn glauben. Das sagte er von denen, die an ihn glaubten. Und Paulus wird das später auch schreiben in Epheser 1, Vers 13, als ihr gläubig wurdet, da wurdet ihr mit dem Heiligen Geist versiegelt. Und so ist das für Petrus hier das ganz deutliche Zeichen, die sind auch zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen. Und so steht das ja in Vers 1 von Kapitel 11 auch. Sie hatten Gottes Wort angenommen. Verstehen Sie, in Vers 44 stand, sie hatten Gottes Wort gehört. Und jetzt, am Beginn von Kapitel 11 steht, sie haben Gottes Wort angenommen. Sie haben das geglaubt, was Petrus gepredigt hat. Sie haben gesagt, Jesus ist für meine Schuld am Kreuz gestorben. Ich glaube, dass er der Sohn Gottes ist. Ich glaube, dass er von den Toten auferstanden ist. Mein Leben soll ihm gehören. Er ist der Herr. Er ist Gottes Sohn. Und so hatten sie, wie dann am Ende in Vers 18 steht, Kapitel 11, Vers 18, das ist der letzte Vers auf ihrem Zettel, die Umkehr vollzogen. Das ist das Wort für Bekehrung. Ein Wort für Bekehrung im Neuen Testament. Gott hatte ihnen die echte Umkehr geschenkt. Sie waren Christen geworden, diese Heiden. Und das dokumentierte, das verdeutlichte Gott in dieser speziellen Situation, dadurch, dass sie plötzlich in fremden Sprachen redeten. Und das ist absolut die Ausnahme, dass das hier so dokumentiert wird. In diesem speziellen Fall bestätigt Gott den unsichtbaren Empfang des Heiligen Geistes durch das sichtbare, durch das hörbare Zeichen dieser Sprachen. Das war auch normalerweise im Neuen Testament nicht so. Nicht immer, wenn einer zum Glauben kam, dann kriegte er zwar immer den Heiligen Geist, aber normalerweise redete er nicht in fremden Sprachen. Das war in diesem Fall wirklich eine ganz, ganz große Ausnahme. Wir werden gleich noch sehen, warum Gott hier diese Ausnahme macht. Und Petrus kapiert sofort, was den Heiden passiert. Das ist in Pfingsten in ähnlicher Weise uns passiert. Und wenn sie jetzt schon in dieser deutlichen Weise den Heiligen Geist empfangen haben, wenn wir also wissen, sie sind wirklich gläubig, tja, dann spricht auch nichts dagegen, diese bekehrten Heiden jetzt gleich zu taufen. Die waren noch nicht getauft, die waren nicht beschnitten, da war noch überhaupt nichts da. Und so sagt er dann hier, Vers 47, kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die doch den Heiligen Geist empfangen haben, ebenso wie wir. Es sind echte Christen. Und er befahl, sie zu taufen in dem Namen Jesu Christi. Und so geschieht's. Also Petrus wartet auch nicht, bis die kommen und sagen, darf ich mich taufen lassen? Er zwingt die nicht zur Taufe, aber er macht deutlich, das ist jetzt dran. Wenn einer noch nicht getauft ist, wenn er zum Glauben kommt, dann ist es dran, dass er getauft wird. Dass Gott über seinem Leben das nochmal deutlich besiegelt, meine Verheißung gilt. Und damit ist die Situation in Caesarea eigentlich geklärt. Die Frage, wer ist gläubig, wer ist wirklich gläubig, lässt sich beantworten. Die das Wort hörten, Vers 44, die das Wort annahmen, Vers 1, die Jesus also im Glauben ergriffen und denen hat Gott dann die Umkehr gegeben, denen hat Gott wirklich die Bekehrung geschenkt und diese Leute, die das Wort annehmen, die Jesus glauben, die bekommen den Heiligen Geist. Das ist ein Vorgang, der gewissermaßen simultan sich vollzieht. Kann man nicht fragen, wie ist das mit der Henne und dem Ei, was geschieht erst und was geschieht später, sondern das geschieht zusammen. Der Glaube und der Heilige Geist. So, und das reicht. Das reicht. Und das Phänomen mit den Fremdsprachen, das ist nicht notwendig zum Christsein. Das kommt bei den allermeisten Bekehrungen in der Bibel nicht vor. Es sind nur ein paar ganz wenige Ausnahmen in der Apostelgeschichte. Von weiteren Bedingungen ist hier nicht die Rede. Irgendwelchen jüdischen Speisegesetzen oder so, die sonst noch eingehalten werden müssten. Und dann bleibt nur noch als Zeichen die Taufe. Als Bestätigung. So, und wenn wir also die eiserne Ration, wenn wir das unverzichtbare Minimum beschreiben wollen, wer ist wirklich gläubig, dann müssen wir sagen, das ist einer, der dem Wort zuhört, der dem Wort glaubt, der Jesus im Glauben wirklich als seinen persönlichen Retter ergreift und dem schenkt Gott den Heiligen Geist, der ist wirklich Christ. Das ist genug. Und genau das passiert dort im Haus von Cornelius. Und daraufhin veranlasst Petrus, dass die Leute getauft werden. Und sie bitten ihn, das ist ganz interessant, sie bitten ihn, noch ein paar Tage zu bleiben. Das war sehr weise. Die haben also nicht gesagt, wir haben jetzt den Heiligen Geist, wir brauchen jetzt keine Hilfe mehr, sondern die haben bestimmt gewollt, dass Petrus sie jetzt unterwiesen hat im Glauben, dass er sie ermutigt hat, dass er ihnen so geholfen hat, die ersten Schritte in der Nachfolge auch zu gehen. Und das tun sie. Und Petrus nimmt ihre Gastfreundschaft gerne an und beweist dadurch auch nochmal, dass er diese neue Einheit von Judenchristen und Heidenchristen ernst nimmt. Es ist ein bewegendes Geschehen hier. Und während Petrus, und jetzt wird's interessant, während Petrus noch in Caesarea am Meer die neuen Mitchristen stärkt und ermutigt, da platzt im 100 Kilometer entfernten Jerusalem schon die Bombe. Es ist oftmals so. Ja, die Gerüchteküche und die Buschtrommel hat schon damals funktioniert. Das hat sich schnell rumgesprochen. Das wurde schnell weitergegeben durch die evangelikale Buschtrommel. Und die Nachricht erreicht Jerusalem noch bevor Petrus dort ankommt. Er stärkt die Brüder in Caesarea und die Nachricht erreicht bereits Jerusalem. Stell dir vor, der Petrus hat die Heiden getauft und die haben auch in fremden Sprachen geredet und die haben sich offensichtlich bekehrt, sagt Petrus. Und das Ganze löst ein mittleres theologisches Erdbeben in Jerusalem aus. Und schauen Sie mal, was ist entscheidend in Vers 1? Was macht dort vor allem die Runde? Und das ist eigentlich erfreulich. Da heißt es kam aber den Aposteln und Brüdern in Judäa zu Ohren, dass auch die Heiden Gottes Wort angenommen haben. Das ist das Entscheidende. Da wurde wahrscheinlich nicht so sehr darüber diskutiert, dass sie in fremden Sprachen geredet hatten. Da wurde auch nicht so groß über die Taufe diskutiert, was da geschehen war, sondern das, was sie vermerken, das, was das Entscheidende ist, dass die Heiden auch Gottes Wort angenommen haben. Das ist das Entscheidende. Und nun könnte man ja erwarten, wie reagieren sie? Sie feiern jetzt einen Dankgottesdienst. Preist den Herrn. Jesu Verheißung, dass nun auch die Heiden zum Glauben kommen, beginnt sich immer mehr vor unseren Augen zu erfüllen. Mitnichten. Sondern, was steht hier? Und als Petrus hinaufkam nach Jerusalem, stritten die gläubig gewordenen Juden mit ihm. Und sie sprachen, du bist zu Männern gegangen, die nicht Juden sind, und hast mit ihnen gegessen. Das ist starker Tobak. Wer ist wirklich gläubig? Wer gehört dazu? So fragen die. Können die Heiden einfach so mir nichts, dir nichts in der Gemeinde mitmachen? Wo kommen wir da hin? Wo bleibt da der Ernst? Und die Tradition. Und als Petrus aus Caesarea ins Jerusalemer Hauptquartier zurückkehrt, da bekommt er erstmal ganz schön Druck. Den Vorgeschmack davon hatte er schon in Caesarea gekriegt. Wenn Sie mal in Vers 45 nachschauen, da hieß es ja schon, als die da dem Wort zuhörten und sich was tat und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, Vers 45, entsetzten sich. Da steht nicht, die freuten sich, sondern da steht, die entsetzten sich, die fanden das ganz und gar nicht gut. Die sagen, was ist denn hier los? Die Heiden, plötzlich Christen? Komm mal dahin. Und ich kann mir vorstellen, dass der Petrus mit einem etwas flauen Gefühl im Magen nach Jerusalem zurückgegangen ist, nachdem er erstmal diese Mitarbeiter- und Christenschulung dort in Caesarea durchgeführt hatte. Und nun ist eines interessant, wenn Sie mal den Text sich genau angucken. Der Petrus wird nicht von seinen Jerusalemer Führungskollegen angegriffen. Also, dass da etwa Jakobus oder Johannes was sagt. Aber sie verteidigen ihn auch nicht. Zumindest steht da nichts. Dass dann Jakobus gleich dazwischen gegrätscht ist und gesagt, hey, hier, lass den Bruder Petrus in Ruhe. Der hat im Sinne des Herrn gehandelt. Das geschieht nicht. Und wissen Sie, menschlich ist es auch verständlich, wie die Juden sich verhalten. Die konnten sich das einfach nicht vorstellen, dass auch die Heiden jetzt Gott so nahe sein sollten. Sie waren doch das auserwählte Volk und sie hatten doch das alttestamentliche Gesetz und sie waren doch immer so nahe dran gewesen. Wir dürfen nie vergessen, die Leute der ersten Wochen und Monate hatten es viel schwerer als wir. Die lebten in dieser Umbruchzeit. Die mussten das alles erst neu buchstabieren. Für uns ist das so vertraut. Aber für die war es nicht vertraut. Die mussten das erst schwer lernen. Und deshalb hat Gott auch so drastische Maßnahmen damals durchgeführt, zum Beispiel mit diesen fremden Sprachen, damit die es kapieren. Heute muss man das nicht mehr etablieren, dass auch Heiden in die Gemeinde Jesu kommen. Die allermeisten von uns sind Heiden. Also Heidenchristen. Aber damals war das völlig anders. Und jetzt schauen Sie mal, wie weise Petrus reagiert in dieser Situation. Und da wollen wir uns auch immer wieder ein Vorbild dran nehmen, alle, die wir Verantwortung tragen, die wir Gruppen leiten, die wir vielleicht auch Gemeinde leiten. Er merkt, viele jüdische Mitchristen sind überfordert, sind skeptisch. Und es ist eine ganz kritische Phase für die junge Gemeinde in der Situation angebrochen. Und bedenken Sie, Petrus war einer der führenden Leute. Er war eigentlich der Apostel, der Sprecher auch des Zwölferkreises. Und was macht Petrus? Petrus spricht jetzt nicht einfach ein Machtwort, so ein Basta-Machtwort. Ne? So der Petrus sagt jetzt Basta, ich habe das jetzt so durchgeführt und Schluss mit der Diskussion. Sondern er geht anders vor. Er erzählt einfach, was passiert ist. Schauen Sie, im Vers 4 steht das. Petrus aber fing an und erzählte es ihnen der Reihe nach und sprach. Er hat es also erklärt. Und Petrus ist überzeugt davon, wenn die erfahren, wie es wirklich abgelaufen ist, dann werden sie sehen, hier hat Gott gehandelt. Dann werden sie das begreifen. Aber sie brauchen Informationen erst. Und dann möge Gott ihnen die Augen öffnen. Petrus war ja selbst skeptisch erst gewesen. Petrus hat ja selbst erst gar nicht zum Cornelius hingehen wollen. Er musste ja selbst erst überzeugt werden. Und jetzt schauen wir kurz, wie er das macht. Er berichtet jetzt in Kurzfassung, wie Gott ihn überzeugt hat. Davon, dass die Sache mit den Heiden in Ordnung war. Dass sie wirklich zum Glauben gekommen sind. Dass das in Ordnung war, dass die getauft worden sind. Und wie macht Gott das? Und das berichtet er jetzt. Er erzählt in Vers 5 bis 10 nochmal von dieser göttlichen Vision. Ja, ich war in der Stadt Joppe im Gebet und geriet in Verzückung, hatte eine Erscheinung. Ich sah etwas wie ein großes leinernes Tuch herabkommen an 4 Zipfeln, niedergelassen vom Himmel. Das kam bis zu mir. Er erzählt im Grunde genommen das nochmal, was wir schon in Kapitel 10 gelesen hatten, diese göttliche Vision. Als ich hineinsah, erblickte ich vierfüßige Tiere der Erde und wilde Tiere und kriechende Tiere und Vögel des Himmels. Ich hörte aber auch eine Stimme, die sprach zu mir, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Ich aber sprach, oh nein, Herr, das ist nie etwas Verbotenes oder Unreines in meinen Mund gekommen. Aber die Stimme antwortete zum zweiten Mal vom Himmel, Petrus, was Gott rein gemacht hat, das nenn du nicht unrein. Es ist eine neue Epoche angebrochen. Bedenke es doch. Und das geschah dreimal, also Gott hat ihm das dreimal gesagt, damit er nicht denken konnte, oh, ich habe schlecht geschlafen und mir das vielleicht eingebildet. Dreimal ist es geschehen, dreimal auch zur Bestätigung. Das konnte keine Einbildung sein. Und dann wurde alles wieder in den Himmel raufgezogen, also die göttliche Vision. Und nach der göttlichen Vision kam zweitens der göttliche Befehl, Vers 11. Und siehe, erzählt Petrus jetzt den Mitchristen in Jerusalem, und siehe, auf einmal standen da drei Männer vor dem Hause, in dem wir waren, die kamen von Caesarea zu mir geschickt. Der Heilige Geist aber sprach zu mir, ich sollte mit ihnen gehen und nicht zweifeln. Es kamen aber mit mir auch diese 6 Brüder und wir gingen in das Haus des Mannes. Also das waren seine 6 Kollegen, seine Mitarbeiter, die ihn begleitet haben. Und jetzt gehen sie in das Haus des Cornelius, also der göttliche Befehl. Und dann das Dritte, was Petrus hier sieht nach der göttlichen Vision und dem göttlichen Befehl, ist die göttliche Vorbereitung. Petrus sieht, wie Gott die ganze Situation vorbereitet hat, wie er auch den Cornelius schon angesprochen hatte. Das sehen wir jetzt hier in Vers 13. Der berichtete uns, wie er den Engel in seinem Haus gesehen habe. Also Gott hat auch dem Cornelius einen Boten geschickt, der zu ihm sagte, sende Männer nach Joppe und lass Simon holen mit dem Beinamen Petrus. Der wird dir die Botschaft sagen, durch die du gerettet wirst und dein ganzes Haus. Und nach der göttlichen Vision und dem göttlichen Befehl und der göttlichen Vorbereitung. Und das bei der göttlichen Vorbereitung war so genial, weil Petrus merkt, Gott hat gleichzeitig ihn vorbereitet und den Cornelius vorbereitet. So synchron gewissermaßen. Gott hat das synchronisiert. Gott hat deren Zeitpläne zusammengebracht. Gott hat an beiden Enden der Skala gewissermaßen angefangen, hat sich den einen geschnappt, hat sich den anderen geschnappt und dann hat er sie zu diesem Punkt gebracht, wo sie Auge in Auge gegenüberstehen. Also Gott hat alles vorbereitet. Und nach dieser göttlichen Vorbereitung der Situation kommt noch die göttliche Aktion, die Petrus dann in den letzten Versen beschreibt, 15 bis 18. Als ich aber anfing zu reden, fiel der Heilige Geist auf sie. Und mit anfing meint Petrus nicht, er macht den Mund auf und der Heilige Geist fällt auf sie, sondern Petrus fängt an zu reden und dann kommt die Predigt, er bringt das Ganze auf den Weg. Und während der Predigt und sie verstehen, so ist es gemeint, fällt der Heilige Geist auf sie, wie wir das gehört und beschrieben haben. Und jetzt sehen Sie mal genau, wie Petrus hier argumentiert. Er sagt in Vers 15, ebenso wie am Anfang auch auf uns, also zu Pfingsten. Leute, erinnert euch doch dran. Gott hat hier genauso wieder gehandelt. Und da dachte ich an das Wort des Herrn Jesus, als er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Petrus sucht also eine Klärung des Sachverhalts durch ein Wort des Herrn Jesus. Wir würden die Bibel jetzt zitieren. Er klärt das Ganze durch die Bibel, durch das, was der Herr Jesus gesagt hat und was dann später auch in die Bibel reinkam. Er sagte, Mensch, Jesus hat ja gesagt, mit Heiligem Geist sollt ihr getauft werden. Das ist genau da passiert. Und dann schauen Sie, wie er weiterredet. Vers 17. Wenn nun Gott ihnen, den Heiden, die gleiche Gabe gegeben hat wie auch uns, die wir auch zum Glauben gekommen sind an den Herrn Jesus, wer war ich, dass ich Gott wehren wollte? Wer war ich, dass ich denen, die Gott schon längst getauft hat mit seinem Heiligen Geist, getauft mit dem Heiligen Geist hat, er hat ihnen geschenkt, den Heiligen Geist? Wer war ich, dass ich denen dann verweigern wollte, meine Brüder zu sein? Gott hat Fakten geschaffen, nicht ich. Das ist es, was Petrus hier deutlich macht. Gott hat schon längst gehandelt. Und Petrus erklärt den Leuten seinen eigenen Lernprozess, der nötig war, bis er endlich diese neue Einheit, die Gott gewirkt hat, akzeptieren konnte. Gott hat es getan. Wer war ich, dass ich mich mit meinem Wirken hätte dagegen stellen können? Ich sage, nee, ich reise jetzt erstmal nach Jerusalem zurück und nun schmort mal ein bisschen und in einer Woche komme ich wieder und dann sage ich euch vielleicht, ob ihr als Christen akzeptiert seid oder nicht. Nein, Petrus sagt, Gott hat gehandelt, er hat hier genauso gehandelt wie bei uns zu Pfingsten. Gott hat mich einfach vor vollendete Tatsachen gestellt. Ein Ausleger hat das so schön gesagt, er hat gesagt, Petrus sieht sich hier einem göttlichen fait accompli gegenüber. Also fait accompli heißt, man sieht sich vor vollendete Tatsachen gestellt. Gott hat alles gemacht, Petrus kann sich gar nicht wehren, Petrus kann das gar nicht verhindern. Und wissen Sie, das wird so wunderbar deutlich aus diesem Bericht. Diese Weichenstellung, die Heiden ganz aufzunehmen, ohne jede Einschränkung und ohne jeden Umweg über das Judentum, die war so schwierig, dass Gott die junge Gemeinde da geradezu reinschubsen musste. Auf diesem doch etwas dramatischen Weg, den der Petrus hier beschreibt. Ein Meilenstein in der Missionsgeschichte. Und umso erstaunlicher, der letzte Vers. Schauen Sie hin, wie die führenden Leute dort in Jerusalem reagieren. Als sie das hörten, Vers 18, schwiegen sie still. Es gibt keinen Aufruhr, es gibt keine große Diskussion. Petrus hat das ausführlich berichtet, er hat diesen eigenen Lernprozess ihnen nochmal vor Augen geführt. Und dann heißt es hier, als sie das hörten, da schwiegen sie still und sie schweigen nicht nur, sondern dann kommt was aus ihrem Mund, nämlich das Lob Gottes. Und jetzt kommt der verspätete Dankgottesdienst. Jetzt preisen sie den Herrn. Jetzt haben sie begriffen, das ist nicht nur eine Eigenmächtigkeit von Petrus gewesen. Das ist nicht nur irgendeine eine Laxheit gewesen, dass den Heiden zu weit entgegengekommen wurde. Nein, es war echt. Gott hat es gewirkt. Wir haben neue Brüder und Schwestern bekommen. Die Heiden gehören dazu, zur Gemeinde Jesu Christi. Er hat uns zusammengefügt und sie danken Gott und sie loben ihn, dass er der Herr ist und dass er das, was er im Alten Testament schon angekündigt hat, nämlich, dass der Messias auch die Heiden erlösen wird, die sich ihm im Glauben zuwenden, dass er das jetzt vor ihren Augen und in ihrer Zeit zu realisieren beginnt. Eine große Stunde in der jungen Gemeinde, ein Meilenstein in der Missionsgeschichte. Auch die Heiden sind vollgültige Christen ohne den Umweg über das Judentum. Wir gehören dazu. Wer ist gläubig? Wer ist wirklich gläubig? Wer das Wort Gottes hört, wer sich im Glauben an den dort verkündigten Jesus klammert, ihn als den Herrn und König und den Sohn Gottes anerkennt, sich von ihm seine Schuld vergeben lässt und sein ganzes Leben an ihn hängt. Und in diesem ganzen Prozess schenkt Gott den Heiligen Geist. Und wir dürfen ihm glauben und er tröstet uns und er stärkt uns im Glauben und er lehrt uns die Bibel verstehen. Das tut Gott. Wissen Sie, was für uns so selbstverständlich scheint? Das musste damals erst durchgekämpft werden. Und denken wir nicht, das darf ich auch noch sagen, denken wir nicht, dass mit diesem einen Tag die Diskussion ein für alle Mal ausgestanden gewesen wäre. Das war mal so die erste Etappe. Der erste Pflock war eingeschlagen. In Vers 18 haben die führenden Leute richtig entschieden. Aber längst nicht alle hatten das tief in ihrem Herzen begriffen. Und wir werden sehen, wenn wir in unserer Reihe bei Apostelgeschichte 15 ankommen, also in ein paar Wochen, dass die Sache noch eine Weile weiter im Untergrund schwelte. Dass es immer wieder Leute gab, die das Ganze neu anzündeten, die neu zündelten mit dieser Heidenjudenfrage. Und dass erst ein Konzil der Apostel in Apostelgeschichte 15 dann nochmal eine öffentliche Klärung dieser Frage in dem Sinne, wie wir es hier haben, vorgenommen hat. Das war ganz, ganz schwer. Und sogar Petrus, das haben wir neulich in der Bibelstunde besprochen, ist einige Wochen später nochmal schwach geworden. Können Sie in Galater 2 ab Vers 11 nachlesen. Da war er in Antiochia, weit weg von Jerusalem. Und es war alles in schönster Ordnung. Und dann kam dieser Trupp aus Jerusalem, wahrscheinlich einige von diesen, ich sag mal, von diesen theologischen Meckerpötten, die kamen plötzlich nach Antiochia. Und Petrus merkt das und er aß gerade mit den Heiden und er kriegt das mit und schnell zieht er sich zurück und isst plötzlich nur noch mit den Juden. Gegen alles, was er hier gesagt hat. Vielleicht wollte er keine Diskussion, vielleicht hat er nicht der ganze Ärger schon wieder. Er war auch menschlich. Er wollte auch manchmal wahrscheinlich seine Ruhe haben. Und wissen Sie, wer ihm da entgegengetreten ist? Paulus. Paulus hat gesagt, Petrus, es ist unerhört, was du hier tust. So geht's nicht. Du verwirrst die Leute. Am Ende weiß keiner mehr, wer ein wirklicher Christ ist. Ob das nun mit Jesus reicht oder nicht. Und Paulus tritt öffentlich gegen den Petrus dort auf, als seinen Bruder, weil Petrus öffentlich die Verwirrung geschaffen hat. Und er sagt, Petrus, Petrus, bedenke, was ist das Evangelium? Wer ist wirklich gläubig? Jesus genügt, sein Evangelium. Und nicht noch die Beschneidung und nicht noch die Speisegesetze und nicht noch irgendwelche anderen Zutaten. Petrus, mach nicht wieder kaputt und unklar, was du durch deinen mutigen Dienst beim Cornelius so deutlich aufbauen durftest. Und Petrus sieht das ein und er hat es dann nie wieder getan, nach allem, was wir wissen. Es ging um diese zentrale Frage, die bis heute entscheidend ist. Wer ist wirklich gläubig? Und so kann ich ganz getrost auf die Zielgerade kommen, denn wir haben eine Antwort. Wer gehört zur Gemeinde Jesu dazu? Wer das Wort annimmt, das Evangelium von Jesus, haben wir hier gelesen, Vers 11, Kapitel 11, Vers 1. Und der wird dann mit dem Heiligen Geist beschenkt, mit dem Heiligen Geist getauft. Vers 44, Vers 45, Vers 47 und dann nochmal in Vers 15 und Vers 16. Wird immer wieder betont, der Heilige Geist wird geschenkt. Die Ausnahme ist die Sache mit diesen Sprachen. Das war damals in diesem speziellen Fall und wir haben gesehen, warum. Warum Gott das geschickt hat, um die Leute nochmal zu überzeugen, um zu sagen, ja, in dieser kritischen Situation, die Heiden gehören jetzt wirklich dazu. Es ist die Parallele zum Pfingstgeschehen in dieser Hinsicht. Und inzwischen ist das in allen christlichen Gemeinden klar, dass auch Nicht-Juden vollwertige Christen sind. Das muss nicht mehr beglaubigt werden. Und lassen Sie mich das hier in Klammern sagen. Es gibt viele Gründe dafür, dass es Gottes Plan war, das Zungenreden ab dem 2. Jahrhundert dann ganz aufhören zu lassen. Aber darüber werden wir an anderer Stelle noch einmal reden, nicht heute. Was geblieben ist, ist die Wassertaufe als sichtbares Zeichen, mit dem Gott besiegelt, seine Verheißung gilt. Und es gibt jetzt dort in Caesarea keinen Grund mehr, die Taufe aufzuschieben. Es gibt kein Hindernis. Was hindert, fragt Petrus. Die glauben, sie sind noch nicht getauft, sie glauben, sie gehören zu Jesus mit ihrem Herzen und Leben. Und dann sagt Petrus, jetzt soll auch getauft werden. Und damit wird nochmal bestätigt, die Heiden sind vollgültige Glieder am Leib Jesu. Sie gehören zur Gemeinde mit allen Rechten und Pflichten dazu. Und so lehrt Gott uns, die wir das 2000 Jahre später lesen, mit diesem Text eine ganz starke Lektion. Wissen Sie worüber? Über die Einheit der Gemeinde Jesu. Wer gehört dazu? Es gibt klare Maßstäbe, es gibt klare Kriterien. Es gibt drinnen und draußen. Wir wollen das nicht schwammig verwässern. Nein, Gott hat ganz klare Grenzen festgelegt, wer Christ ist und wer nicht. Und ich habe es gesagt in dieser Predigt und es ist vom Neuen Testament her sowas von eindeutig festgeschrieben. Und wer ablehnt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Wer ablehnt, dass er die Vergebung der Sünden braucht, um in den Himmel zu kommen? Wer ablehnt, dass Jesus am Kreuz für unsere Schuld starb? Der kann kein Christ sein, auch wenn er sich auf die 10 Gebote beruft oder mit der Bergpredigt liebäugelt, die er dann wahrscheinlich nicht richtig verstanden hat. Denn auch die Bergpredigt predigt Jesus als den Herrn und den Retter und den König. Es gibt ganz klare Grenzen, die Gott zieht in seinem Wort. Und er lädt ein und er wirbt darum und er sagt, komm rüber über die Grenze. Glaube mir. Lass dich retten, kehre um. Das ist wahr. Aber wir sollen keine zusätzlichen Hindernisse aufbauen. Wir sollen keine menschlichen Hürden dazu basteln. Durch Tradition, durch Kultur. Nein, wen Gott dazu holt, den dürfen wir nicht am Rande stehen lassen. Und lassen Sie uns das immer wieder auch im Gebet vor Gott bewegen, dass wir niemanden am Rande stehen lassen, den Gott dazu holt. Er ist es, der handelt. Er führt seine Gemeinde zusammen. Und die Gemeinde ist so etwas wie dieses Leinentuch, das dem Petrus da vorgehalten hatte. Das ist die Gemeinde. Diese unterschiedlichen Tiere im Bild gesprochen. Ja, die Kriechtiere und die Vögel und wer alles dazugehört. Das ist die Gemeinde. Wir sind menschlich gesehen ein Sammelsurium unterschiedlichster Biografien, Traditionen, Herkünfte. Das sind wir als Gemeinde Jesu Christi. Aber wir haben den einen Herrn und den einen Glauben. Und wir haben hier gesehen, was das ist. Es gilt kein Ansehen der Person in der Gemeinde Jesu Christi. Das steht schon in Apostelgeschichte 10, Vers 34. Da sagt Petrus, dass Gott die Person nicht ansieht. Es gibt keine Zweiklassengesellschaft in der Gemeinde. Das gibt es nicht. Es gibt keine Rassentrennung in der Gemeinde, welcher Art auch immer. Es gibt nur Kinder des lebendigen Gottes, entweder drinnen oder Geschöpfe Gottes, die ihm den Gehorsam und den Glauben verweigern und die von Gott dringend gerufen werden, umzukehren, bevor es zu spät ist. Und diese Einheit der Gemeinde, die stiftet allein Jesus Christus. Und er stiftet sie dort, wo alle unsere menschlichen Möglichkeiten längst ausgereizt sind. Es gibt einen wunderbaren Bericht über die Zeit, als das Ruhrgebiet teilweise besetzt war durch die Franzosen. Und da war der französische Kommandeur in der Region dort, der Hauptmann Etienne Bach. In der Stadt Datteln war er eingesetzt. Und Etienne Bach war ein Christ. Evangelischer Christ. Und dann kam der Karfreitag. Und er, der Vertreter der Besatzungsmacht, er fühlte sich so zum Gottesdienst hingezogen. Zu diesem Gottesdienst der Deutschen. Und dann geht er in den Karfreitagsgottesdienst und dann ist da auch noch Abendmahl. Und sein Herz schlägt und er möchte so gern zum Mahl des Herrn gehen. Und die Leute gehen dann rein. Er sagt, werden die mich da überhaupt haben wollen? Ich als Vertreter der Besatzungsmacht darf ich zum Tisch des Herrn. Und dann beim letzten Durchgang. Da wagt er es auch. Und da geht er nach vorne und stellt sich dazu. Und die Blicke vieler Menschen sehen voller Spannung, was jetzt geschehen wird. Und als er sich dem Tisch des Herrn nähert, da tritt von der anderen Seite sein politischer Gegner, der Bürgermeister, der deutsche Bürgermeister der Stadt, der auch Christ war, dazu. Und sie beiden gucken sich an, halten einen Augenblick inne und dann gehen sie gemeinsam zum Tisch des Herrn. Und dann empfangen sie das Brot und sie empfangen den Wein. Und sie kehren zurück vom Tisch des Herrn und reichen sich die Hand. Und die ganze Gemeinde sieht es und dankt Gott. Und seit jenem Tag hat dann auch die Zusammenarbeit im Alltag, in der Politik, viel, viel besser geklappt als vorher. Aber das Entscheidende war, dass diese beiden Männer sich am Tisch des Herrn als Brüder erkannten. Ob Franzose oder Deutscher. Ob Jude oder Heide. Der uns verbindet, ist Christus. Und so überwindet Christus auch alle anderen Gegensätze, die menschlich zwischen uns da sind, die wir auch nicht so leicht überspielen können, die mit unserer Biografie, mit unserer Erziehung zusammenhängen und die wir nicht einfach abschütteln wie ein altes Kleid. Aber Christus ist stärker und er bindet uns zusammen. Und er macht aus uns seine Gemeinde. Nur Jesus hat die Macht, das zu schaffen. Nur Jesus. Kein anderer kann das tun. Er stiftet diese Einheit. Und wie unterschiedlich die Menschen sind, die da am Tisch des Herrn zusammenkommen, das sehen Sie an diesen beiden Bekehrungsberichten, die wir jetzt in der Apostelgeschichte durchgearbeitet haben. Erst die Bekehrung des Petrus und dann die Bekehrung des Cornelius. Wie unterschiedlich waren die beiden? Paulus war Jude, Cornelius war Heide. Paulus war Theologe, Cornelius war Hauptmann der römischen Armee. Paulus war ein sehr selbstgerechter, religionsbewusster Typ. Cornelius war ein Wahrheitssucher, der den lebendigen Gott erahnte, aber ihn noch nicht ganz gefunden hatte. Ganz unterschiedliche Typen. Und so ist es auch unter uns. Wir sind so verschieden. Aber der uns verbindet, ist unser Herr. Und was an diesem Tag geschah, in Jerusalem und kurz vorher in Caesarea, das war ein starkes Signal. Es war ein starkes Signal nach innen für die Einheit der Gemeinde. Und es war ein starkes Signal nach außen für den Missionsauftrag der Gemeinde. Das deutlich wurde, Leute, nun löst die Handbremsen und hin zu den Heiden, geht an die Hecken und Zäune, wie wir es in der Lesung gehört haben, ladet sie ein, ruft sie zu Christus, ladet die Heiden ein, Heiden sind willkommen. Und das ist auch der Auftrag, liebe Mitchristen, der uns unverändert gilt. Lasst uns alle Handbremsen lösen, die Handbremsen unserer Vorurteile, die Handbremsen unserer Trägheit, lasst uns sie lösen und lasst uns hingehen zu den Heiden und ihnen zurufen, Heiden sind willkommen im Reich Gottes, weil Jesus sie ruft. Und so werden wir das dann später auch singen, gleich in diesem Lied, Im Himmel und auf Erden ist alle Macht nun dein, bis alle Völker werden zu deinen Füßen sein, bis die von Süd und Norden, bis die von Ost und West sind deine Gäste worden bei seinem Hochzeitsfest. Noch werden sie geladen, noch gehen die Boten aus, um mit dem Ruf der Gnaden zu füllen dir dein Haus. Es ist kein Preis zu teuer, es ist kein Weg zu schwer, hinauszustreuen dein Feuer ins weite Völkermeer. Ja, Gott hat alle Kinder lieb, die ganzen Nationen, die wir hier besungen haben. Überall hat Gott seine Leute, überall Menschen, die Jesus als ihren Retter finden. O sammle deine Herden, die aus der Völkerzahl, dass viele selig werden und ziehen zum Abendmahl. Und so wollen wir das auch tun. Wir wollen jetzt auch zum Abendmahl ziehen, zu dem der Herr uns einlädt. Zum Abendmahl ruft der Herr seine Gemeinde zusammen. Und das Abendmahl ist so ein wunderbares Bild für die Einheit der Gemeinde Jesu. Und es ist für uns als ehemalige Heiden eine große Sache, eine große Ehre, dass wir dabei sein dürfen bei der Tischgemeinschaft des Herrn. Und wir wollen nicht müde werden, andere einzuladen. Komm zu Jesus, kehre um, vertraue dich ihm als deinem Herrn und Erlöser an. Er lädt dich ein zu seiner Mahlgemeinschaft, zu seinem Tisch. Jetzt, das ist der Anfang. Und im Himmel wird das Mahl ohne Ende und in größter Herrlichkeit all denen gelten, die zu Jesus gehören. Ihm sei alle Ehre. Amen.